Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr alle eingeschalten habt. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Moin, moin. Servus auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr es immer wieder Sonntagmorgen schafft, vorbeizukommen, Teil des Gottesdienstes zu sein. Gottesdienst feiern ist eine schöne Tradition. Ja, ist eine schöne Tradition, ist eine schöne Routine. Und das sollten wir nutzen. Ja, Tradition ist nicht nur schlecht. Aber ich glaube, dass mehr dahinter stecken kann. Und deswegen sind wir als FCG Bielefeld momentan in der Predigtserie mehr als Tradition. Ja, uns geht es darum, so die wichtigsten Jüngerschaftsbegriffe, manchmal hängt das hier, ey, Mann. Also, wir sind dabei, uns die wichtigsten Jüngerschaftsbegriffe anzugucken. Was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft bedeutet, da ist jemand, der ist erfahrener, der ist weiter und der bringt mir etwas bei. In diesem Kontext die Bibel. Ja, ich bin ein Jünger, ich bin der Nachfolger von Jesus und Jesus zeigt uns, was man alles mitnehmen kann. Ja, also mehr als Tradition. Das ist unsere Predigtserie. Die größten Jüngerschaftsaspekte sind laut Apostelgeschichte Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet, Bibel lesen und Ressourcen teilen. Das ist, was wir uns angucken wollen. Stefan hat uns schon ein bisschen eingeheizt letzte Woche, um zu sagen, hey, lass mal los, lass mal los. Und das möchte ich ja dir auch heute sagen, lass mal los. Ja, heute geht es um das Thema, wie das Abendmahl deine Gastfreundschaft verändern kann. Und ich möchte dich einladen, dass du loslässt. Du hast Sachen, die du weißt, du hast irgendwie ja deine Vorstellung. Aber nimm es mal so, ja? Wenn du in Füssen bist, ja, wer kennt Füssen? Kennt ihr die Stadt Füssen? Sehr schöne, sehr, sehr schöne Stadt, Schloss Neuschwanstein. Wenn du in Füssen bist, ja, dann ist es so, dein Horizont, dein Sichthorizont ist ziemlich eingeschränkt von den Bergen. Ja, und wenn du wie ich aus Ostwestfalen kommst, dann bist du dort und denkst dir so, oh Mann, ey, warum wohne ich hier eigentlich nicht mein ganzes Leben? Das ist so schön, das ist so krass, das ist so mächtig und warum? Das ist schön, ich will hier immer sein. Wenn du jetzt aber dort groß geworden bist, dann weißt du schon noch die Schönheit. Also da bin ich von überzeugt, dass die Leute, die dort wohnen, immer noch die Schönheit von Füssen und den Bergen in den Augen haben. Ja, aber ich denke mir dann, okay, da ist ein Berg, was ist, wenn ich hochgehe, ich will gucken, was dahinter ist. Und dann stehe ich da und sehe die Weite und sehe alles, was noch kommt. Und wenn du vielleicht aber schon daran gewöhnt bist, dann warst du in deinem Leben 2-3 Mal dort oben. Ja, wenn dich jemand fragt, wie ist es auf dem Berg, dann kannst du schon sagen, hey, die große Lagerhalle, das ist die Firma und da ist das Land. Aber das ist in deinem Kopf. Es ist eine Routine geworden. Du wohnst in Füssen, du kennst das dort. Weißt du, du kennst den Ort. Und vielleicht kitzelt dich dieses Wissen, was ist hinter der Schönheit der Berge, vielleicht kitzelt dich das nicht mehr so. Und deswegen möchte ich dir sagen, so wie wir Abendmahl nehmen, das sind die Berge und das ist schön, aber heute bist du eingeladen, dahinter zu schauen. Was ist die wirkliche Schönheit hinter dem Abendmahl? Und das ist mein Ziel und das hoffe ich, dass wir das heute mitnehmen und dass du das verstehst. Ja? Weil Jesus... Jetzt hole ich mal meine ganzen Requisiten. Jesus war nämlich jemand, der hat das regelmäßig gemacht, ja? Jesus hat regelmäßig den Horizont seiner Leute erweitert. Als er mit dem Abendmahl, ich sag mal, als er es einführen wollte, ja, hat er zu seinen Jungs gesagt, Jungs, geht mal los, da ist ein Typ mit einem Wasserkrug, sagt, bei dir sollen wir heute Abend sein, und bereitet das Passamahl vor. Das Passamahl. Okay, die Jungs gehen los, gehen zu ihm nach Hause und sagen, sehr gut, Passamahl vorbereiten. Da brauchen wir was zu essen. Da brauchen wir auf jeden Fall genug zu essen. Da muss ordentlich was da sein, weil Passa ist ein Mahl, ein Essen, ja, was auch gefeiert wird. So, das heißt, da hilft es nicht, wenn alles halb aufgebraucht ist, wie der Honig hier, ja, da brauchen wir ordentlich Futter. Und sie bereiteten also dieses Passamahl vor. Und ihr müsst wissen, das Passamahl ist ein Mahl oder ein Essen, wo da war schon viel los. Das hatte so, besondere Gebete, das hatte besondere Formen, da war nicht nur Essen auf den Tisch und dann geht's los, da ging es wirklich darum, auch, ja, gewisse, wie soll ich es nennen, gewisse Handlungen, ja, zu tun. Manche Essensformen hatten ihre Bedeutung und alles hatte seinen Platz und es diente dazu, nochmal ein bisschen mehr sich daran zu erinnern, was passierte. Und während sie also dann immer so eine Handlung oder ein Gebet durchführten, saßen sie dort, oh, und da war es nicht so, okay, hier jetzt die Marmelade und danke, das bedeutet das und das. Und dann war ein kleiner Happen, Augen zu und dann geht's weiter. Da wurde was eingeleitet und dann wurde gegessen. Und dann wurde gegessen und dann wurde geteilt und dann wurde geredet. Und dann, Petrus, alles klar. Jo, Johannes, hast du, gib mal bitte die Butter rüber. Da wurde gefeiert. Da wurde gegessen und gefeiert und erinnert. Und auf einmal, mitten in dem Trubel, mitten in den Handlungen, kommt Jesus, ja, in Markus 14, die Verse 22, und sagt Folgendes. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ihr müsst wissen, die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die haben zwar danach mit ihm ein Loblied gesungen, und es ging auch, die Abfolge des Textes ist, Abendmahl, zack und weiter geht's. Aber da waren Fragezeichen, weil die Jünger kannten das so gut, das Passamahl. Sie wussten, irgendwas ist hier anders. Mitten im Trubel, mitten im Essen, mitten in dem Witz, den Petrus gerade den beiden anderen Brüdern erzählt, kommt Jesus und sagt, hey, seid mal ruhig, gib mir bitte Wein und Brot. Gib mal her. Und er fängt an zu sagen, das Brot, das gebrochen wird, ist mein Leib, der für euch leiden wird. Und den Wein, den wir hier trinken werden, ist das Blut, was ich vergießen werde für euch. Und ich glaube, das Fragezeichen der Jünger war ziemlich eindeutig, aber irgendwie auch nicht. Sie wussten, hey, Passa ist doch dieser jüdische Festtag, wo die Juden sich daran erinnern, dass sie aus der Sklaverei rausgeholt wurden. Ja, die Juden, die Israeliten, die waren in Ägypten versklavt und Gott hat sie mit mächtigen Zeichen und Wundern dort rausgeholt. Das ist, was die Juden feiern am Passa. Das ist ihr Feiertag, wo sie sagen, hier hat Gott uns befreit. Und jetzt kommt Jesus und setzt einen drauf. Jetzt kommt Jesus und setzt einen drauf und sagt, hey, es endet nicht mit der Befreiung aus Ägypten, da ist noch was viel, viel Schlimmeres, und zwar der Tod. Der Tod, der für jeden droht. Aber ich, Jesus, ich werde sterben für dich und ich werde diesen Tod besiegen. Und dann wirst du dein persönliches Ägypten feiern. Dann wirst du rausgeholt aus deiner Sklaverei. Dann wirst du befreit von dem Tod, der dich unterdrücken will. Du wirst für ewig leben, wenn du an mich glaubst. Der hat Passa neu umgeschrieben. Die Follower, hätte ich gesagt, die Jünger, ja, die Jünger, die unterwegs waren, haben gemerkt, okay, das mit diesem Jesus wird ernst. Der geht wirklich bald. Der sagt wirklich, ich werde sterben. Und jetzt fängt er das wichtige Mahl an zu nehmen, nimmt das Brot, das Blut, den Wein, ja, gibt ihm die Symbolik und sagt, es wird ernst, es geht weiter. Und deswegen möchte ich dir sagen, mein erster Punkt für heute ist, das Abendmahl erinnert an die Rettung von Jesus. Erinnert an die Rettung von Jesus. Das ist Abendmahl. Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Es soll dich daran erinnern, wenn du es nimmst, ja, wenn du es nicht nur siehst, wenn du es hörst, sondern auch wenn du das Brot in der Hand hast, wenn du den Kelch in der Hand hast, wenn du es schmeckst. Das sind alle Sinne, die Jesus benutzt, um dich zu fokussieren auf sein Tun, auf seine Gegenwart, auf sein Handeln, auf die Rettung für dich, wenn du Jesus angenommen hast. Das Abendmahl erinnert an die Rettung von Jesus Christus. Und wenn du heute hier bist oder eingeschalten hast und du denkst dir, boah, ich glaube gar nicht, ist das, warum ist das so exklusiv? An dieser Stelle muss ich sagen, das Abendmahl dreht sich primär für die, die wirklich Jesus kennen und mit ihm unterwegs sind. Warum, das werden wir gleich noch hören. Aber wenn du auf dem Weg bist und deine Fragen hast, wenn du unterwegs bist und du möchtest mehr erfahren, komm gerne auf uns zu, ja? Und frag nach. Ich glaube, dass Gott dir antworten wird, dass du Gott kennenlernen wirst und dass Gott dir deine Sünden vergibt und dass du ewig leben kannst, weil er ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist für deine Schuld am Kreuz gestorben und er kann alles aufnehmen, die Strafe, die wir verdient hätten. Und deswegen mach dich weiter auf den Weg. Gott kann dich frei machen, Gott kann dich befreien und Gott kann dich heilen. So wie er es im Abendmahl ausdrückt, so kann es auch für dein Leben machen. Das Abendmahl erinnert an die Rettung durch Jesus Christus. Jetzt haben wir also ein Fest, ja, diesen Auszug aus Ägypten, Passa, aber da wurde noch ein draufgesetzt, Abendmahl, verbunden. Wie oft feiert man das? Und ich glaube zutiefst, dass das Wort uns zeigt, dass das Abendmahl regelmäßig beim Essen gefeiert wurde. In Apostelgeschichte 2, Vers 46 lesen wir: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das Abendmahl wurde damals von den Jüngern regelmäßig gefeiert. Und es ergibt ja auch Sinn. Also wenn du nicht regelmäßig essen musst, dann hast du entweder eine Superkraft oder es ist nicht gesund. Aber Essen gehört zu unserem Leben. Es gibt Vitamine, es gibt Nährstoffe. Der Körper braucht gutes, ausgewogenes Essen täglich, um zu funktionieren. Und was Jesus hier macht, ist brillant. Auch das, was die Israeliten damals schon gemacht haben, ist brillant. Die Rettung ist so wichtig, der Kern des Christentums. Das Beste, was uns passieren kann, das reicht nicht einmal im Jahr, Danke zu sagen, dass man gerettet wurde. Das muss täglich passieren, täglich am Tisch. Erinnere dich daran, was Gott für dich getan hat. Wenn du das Brot siehst, ja, ob du Graubrot, Weißbrot, Körnerbrot oder sonst was isst, erinnere dich, was Gott getan hat. Und wenn du deinen Tee trinkst, wenn du abends zu deiner Käseplatte vielleicht einen Schluck Wein trinkst, wenn du wie ich gerne Traubensaftschorle trinkst, dann erinnere dich daran, Gott hat sein Blut vergossen. Wein war damals etwas, was es bei feierlichen Essen immer dazu gab. Und so nahm Jesus diese Symboliken und packte es da rein und sagte, hey, immer wenn ihr esst, soll es eine Erinnerungsstütze für euch sein, dass ihr dankbar seid. In anderen Worten, sei immer dankbar. Wenn die Glaubensfamilie zusammenkommt und gegessen hat oder isst, seid dankbar und erinnert euch an das, was Gott für euch getan hat. Erinnert euch an das, was Gott für euch getan hat. Das, was hier passiert ist, hat die Welt auf den Kopf gestellt. Es gibt kein anderes Wunder, was so groß ist wie die persönliche Annahme des Kreuzes, wie die persönliche Annahme, dass Jesus für dich gestorben ist, dass du gerettet bist. Das ist, was Jesus, was Gott für dich getan hat. Deswegen erinnere dich täglich, so wie die Jünger beim Essen. Iss und erinnere dich, Gott, du hast es getan. Du hast es getan. Ach, schön. Jesus ist einfach gut. Und wenn du dann unterwegs bist, ja, wenn du unterwegs bist mit deinem Abendessen und mit deiner Familie oder du lädst Freunde ein, dann möchte ich dir eins sagen: Das Abendmahl hat den Charakter eines familiären Essens. Apostelgeschichte 20, Vers 11. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Ich habe eben schon erwähnt, dass das Passamahl eine ganz, ganz besondere Tischgebete und so hatte. Ja, ganz besondere Handlung. Und viele dieser Tischgebete sind Tischgebete, die die Juden auch ganz normal im Alltag bei ihrem Essen aufgesagt haben. Das heißt, wenn sie das Passamahl gefeiert haben, hatten sie schon noch gewisse spezielle Sachen dabei, die sie noch mal mehr fokussierten. Aber im Grunde genommen war das alles etwas, was schon bekannt war. Es war einfach wie ein familiäres Essen zu Hause. Ein bisschen erweitert, ein bisschen garniert, extended, ja? Deluxe-Version. Und sie wussten also, okay, da steckt mehr dahinter. Das soll Teil meines Alltages sein. Und daraus können wir schon zum einen schließen, dass es ein familiäres Essen ist. Ja, das hatte alltägliche, routinierte Tischgebete der Juden in der Handlung. Und da setzt Jesus, in diesen Rahmen setzt Jesus das Abendmahl. Aber auch hier bei Paulus sehen wir, er teilt das Abendmahl aus. Er isst selber und danach war nicht, okay, wir gehen jetzt nach Hause, schönen Sonntag. Sondern er redet mit den Leuten, bis es hell war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja? Aber ich habe in meiner Familie gelernt, wie man feiert. Ja? Ich erinnere mich noch an den 25. Hochzeitstag meiner Eltern, Silberhochzeit, ja? Wo wir eingeladen hatten, Familienangehörigen und Freunde. Und das war eine gute Feier, ja? Das war eine sehr gute Feier, die ging so bis 3. Und da dachte ich schon so als kleiner Knirps, Mann, die können feiern, die haben Spaß, die reden miteinander, da ist so eine Freude, da ist so eine Liebe, da ist so eine Großherzigkeit, das Ermutigung, das ist krass. Ja? Und dann eine Woche später haben wir die Nachbarn eingeladen, die waren so im Schnitt 10 Jahre, 15 Jahre älter. Und als die dann nicht nur bis 3 gefeiert haben, sondern bis 7, dann wusste ich, die ältere Generation, die kann noch besser feiern. Die kann noch besser feiern. Und ich sage euch, diese Feier war deswegen so besonders, weil nicht einfach nur man so ein bisschen Spaß hatte, 8 Stunden am Stück Spaß. Nein, eine gute Feier besteht daraus, dass man hier viel miteinander lacht, Sachen aus der Geschichte erzählt, dass man sich dann auf einmal in der Küche trifft, sich Snacks holt, was zu essen, den Teller voll macht und auf einmal kommt man ins Gespräch, hey, sag doch jetzt mal, wie läuft's wirklich bei euch in der Familie? Und es finden auf einmal tiefe Gespräche statt. Ja, man hat Spaß, tiefe Gespräche, man lacht miteinander, man tanzt, man feiert, ja, man feiert Taufe, man feiert Geburt. Es gibt so viele Gründe zu feiern. Man kommt zusammen und ein gutes Essen, egal ob auf der Feier oder zu Hause, ein gutes Essen hat immer eine gute Atmosphäre mit sich. Und das wusste Jesus, das wusste Paulus, das wusste Petrus, das wussten die Leute. Sie wussten, ein gutes Essen mit einer guten Atmosphäre, das ist, was das Abendmahl ausmacht. Das Abendmahl ist eine Erinnerung, das Abendmahl ist ein familiäres Essen und das Abendmahl ist ein regelmäßiges Essen. Und überall in diesen ganzen Facetten findet das Abendmahl ihren Platz. Und wir merken auf einmal, krass, das steckt mehr dahinter, als nur nach vorne kommen. Und ich mache es bewusst mal jetzt so ein bisschen, ja, um es darzustellen, sich sein Kelchchen zu nehmen und sein Brot zu nehmen und sich dann wieder hinzusetzen. Da muss was hinter den Bergen sein, eine Schönheit, die wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht entdeckt haben. Und darüber hinaus lesen wir dann sogar noch einen vierten Aspekt. Und der fasst für mich irgendwie alles zusammen, ja. Und zwar, das Abendmahl drückt die Einheit unter Christen aus. Und dafür möchte ich gerne 1. Korinther 11, Vers 17 und folgende lesen. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anforderungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert. sondern schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen ausspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zur Spaltung kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Das ist übrigens Ironie vom Schreiber. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber das Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Anscheinend ist das Abendmahl in Korinth auch nicht nur ein Stück Brot und ein Stück Wein holen, sondern Paulus redet hier von einem Essen, wo Leute so sehr essen, bis sie satt werden und andere nichts mehr bekommen und nicht satt werden. Also es ist für mich, sieht so aus, als ob es da was Größeres geben muss. Und darüber hinaus gab es sowieso schon Ungleichgewicht in der Bevölkerschaft der korinthischen Gemeinde. Was meine ich damit? Dort gab es große Gräbenkämpfe zwischen Arm und Reich. Und hier kommt Paulus und sagt, hey Leute, das Abendmahl, das kann doch nicht sein, dass ihr euer Denken, was sowieso schon schlimm ist, auch noch im Abendmahl austragt. Das kann doch nicht sein, dass Leute kommen und sich irgendwie vollfressen, ich sag's mal so, ja, und dann, wenn die anderen kommen, die nicht so viel wert sind, ja, dann haben die halt Pech, dass sie nichts mehr kriegen. Was ist das für ein Denken? Jungs, die Leute in Korinth, die kennen euch, die haben euch auf dem Pieker. Und dann seid ihr noch das schlechteste Bild überhaupt? Und das in einem der wichtigsten Dinge, die wir als Christen zusammen haben, das Abendmahl? Das kann doch nicht wahr sein. Das Abendmahl ist ein Mahl der Einheit unter Christen. Da, wo man zusammenkommt, da, wo man isst, dort, wo man isst und feiert, wo man sich an Jesus zurückerinnert, dort, wo man eine familiäre Atmosphäre hat, ein Miteinander, geprägt von Freude, geprägt von Teilen, geprägt vom Miteinander unterwegs sein, da streitet ihr euch? Das kann nicht euer Ernst sein. Das Abendmahl ist eigentlich ein Zeichen für die Einheit unter Christen. Und Paulus selbst bekräftigt das dann nochmal in 1. Korinther 11, 33, wo er dann am Ende schreibt, was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Das, was Jesus gestartet hat mit dem Abendmahl, rückt Paulus hier nochmal wieder da in den Platz, wo es hingehört. Christen kommen zusammen, nehmen das Abendmahl und freuen sich gemeinsam an dem, was Gott getan hat. Das Abendmahl ist ein Zeichen für Einheit. Da, wo wir zusammenkommen, sei es hier gleich, ja, oder sei es zu Hause beim Essenstisch, wenn du jemanden einlädst, dort ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und dort können wir Abendmahl feiern. Und deswegen möchte ich dir heute sagen, dieses Abendmahl, hat einen ganz besonderen Platz. Okay? Wisst ihr wo? Genau hier. Da, wo die Leute zusammenkommen und in Gemeinschaft sind, sei es das Abendmahl zu feiern, sei es Abendbrot zu essen, sei es zum Essen einzuladen oder Sonntagmittag zusammenzukommen. Das Abendmahl hat den Platz am Tisch, bildlich gesprochen. Und der Tisch bedeutet Gemeinschaft. Das ist der Platz des Abendmahls. Das ist der Platz des Abendmahls. Da gehört es hin. Und ist es nicht besonders, wenn man zusammen isst, wie verbunden man sich auf einmal fühlt als Gast mit dem Gastgeber? Man merkt, da klickt was. Immer wenn ich eingeladen werde, sei es hier oder woanders, da merke ich, ich gehe nach Hause und ich fühle mich verbunden mit der Person, mit der ich gegessen habe. Immer. Der Gastgeber ist dort und völlig egal, wie die sozialen Unterschiede sind. Ja, man gibt sein Bestes und der Gast kommt und freut sich einfach, dass für ihn etwas aufgetischt wurde, weil das eine Wertschätzung ist. Das bedeutet, man ist zusammen unterwegs. Das bedeutet, man isst zusammen. Man gibt alles, was man hat. Am Tisch des Herrn hat Ungleichheit keinen Platz mehr. Dort, wo wir sitzen und miteinander essen, dort ist Einheit, bildlich gesprochen. Und die Gegenwart Gottes ist nicht im Brot oder im Wein. Die Gegenwart Gottes ist dort, wo der Heilige Geist ist. Und der Heilige Geist ist in jedem, der an Jesus Christus glaubt. Das heißt, dort, wo du mit jemandem zusammenkommst, dort ist der Heilige Geist, dort ist seine Gegenwart und dort ist Gott mit dir und unter euch. Deswegen möchte ich dich heute ermutigen. Denk weiter als dein Horizont. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Denk weiter als das, was du siehst. Das, was wir hier feiern, das ist ganz wichtig. Das ist nicht schlechter. Überhaupt nicht. Es ist was ganz Natürliches, dass in 2000 Jahren Kirchengeschichte, die verschiedenen Kirchen und Frömmigkeitsstile versucht haben, das Abendmahl in ihre Tradition reinzupacken. Die Katholiken feiern es anders wie die Lutheraner, die evangelische Kirche feiert es anders wie wir als Freikirche. Und das ist was ganz Natürliches. Ja, das Abendmahl muss seinen Platz im Gottesdienst haben. Muss es. Aber ich glaube zutiefst, dass auf diesem Weg die Kernbotschaft hinter dem Abendmahl verloren gegangen ist. Vor allen Dingen auch jetzt in unserer heutigen Zeit, wo wir gleich nach vorne kommen, den Kelch nehmen, das Brot und wir müssen uns hinsetzen und nehmen es für uns. Deswegen möchte ich dich ermutigen, mach dich heute weit und auf und lass deinen Horizont erweitern. Und sei dir gewiss, wenn du gleich nach vorne kommst und das Abendmahl nimmst, dann ist dort mehr dahinter. Und öffne wirklich mal dein Herz und sag Gott, okay, jetzt sitze ich hier mit dem Brot und dem Wein und ich sitze hier alleine und eigentlich geht es doch um Gemeinschaft. Und dann versuch mal diesen Klickmoment zu erleben und zu sagen, okay, vielleicht kann ich links und rechts gerade nicht reden oder beten, aber wir sind hier zusammen wegen dem einen Gott, wegen dem einen König, wegen dem einen, der das Böse besiegen wird, wegen dem einen, der den Tod besiegt hat, wegen dem einen, der ewiges Leben schenkt, wegen dem einen, der alles in der Hand hat, wegen dem einen, der alles kann, wegen dem einen, der heute noch heilt, der heute noch befreit, der heute noch Wunder tut. Das ist der Grund, warum wir hier sind und zusammen sind. Und darüber hinaus sei ermutigt, einzuladen. Wie kann das Abendmahl deine Gastfreundschaft verändern? Indem du einlädst. Weiter, so wie du es tust. Aber plan doch mal ein, neben Schnitzel und Tiramisu vielleicht noch mal das Brot zu brechen. Ganz symbolisch. Es geht ja auch nicht darum, dass die Symbole Brot und Wein schlecht sind. Nein, mit mehreren Sinnen sich zu erinnern, ist etwas Effektives. Darüber redet auch die Psychologie. Nimm dir das Brot und brech es mit deinen Leuten, die du einlädst. Nimm das Getränk, was du hast. Wenn du gerade keinen Wein oder Rotwein hast, dann nimm Wasser. Nimm das, was du hast und verbinde es mit deinem Gott, weil er dir dieses Bild geschenkt hat. Deswegen lass deine Gastfreundschaft verändern, indem du Leute einlädst. Nicht nur, um gut zu essen und Spaß zu haben und tiefe Gespräche zu haben, sondern lade Leute ein, um dich mit ihnen zu erinnern, wer Gott ist. Wer Gott ist. Das ist unser Gott. das ist der Gott des Universums, der dich und mich geschaffen hat, der gesagt hat, du bist würdig, du bist geliebt. Und wenn wir da nichts zu danken haben, jeden Tag neu, in dem Schlamassel und in dem Mist, in dem wir stecken, wenn wir das Gefühl haben, alles ist einfach verloren, dann ist trotzdem Gott da, der sagt, denk ans Brot, denk an den Wein und sei dir gewiss, ich bin für dich gestorben. Ich bin für dich gestorben. Wenn du heute hier bist und noch nicht so viel von diesem Gott gehört hast, wenn du eingeschalten hast und du bist auf der Suche, du bist zufällig bei deinen YouTube-Highlights darauf gestoßen und hast es angeklickt, weil du dir gedacht hast, was ist dieser komische, wertige Typ da auf dem Thumbnail, dann sage ich dir, da hört es nicht auf. Gott weiß, warum du zuschaust. Gott weiß, warum du hier bist. Komm mit deinen Fragen auf uns zu. Komm mit deinen Fragen zu ihm. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Aber geh dem nach. Und wenn du so weit bist und sagst, Gott, von dieser Einheit, von dieser Liebe, von diesem Essen, von dieser Gemeinschaft will ich auch Teil werden. Das ist das Wahre. Da merke ich, da steckt mehr dahinter als Worte. Dann hast du heute die Möglichkeit zu beten. Schließ doch dann deine Augen in der Musik gleich und sag, Gott, hier bin ich. Bitte vergib mir meine Schuld und werde König meines Lebens. Und nimm Gott an. Nimm Gott an. Sag, hier bin ich. Und Gott wird dich führen. Und ich glaube, er wird dir antworten. Und ich glaube, dass du sehen wirst, dass wir einen liebenden und großartigen Gott haben. Steht gerne mit mir auf. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Gott, dass du gnädig bist und dass du treu bist. Gott, wir beten jetzt, dass du wirkst, dass du die, die dich schon länger kennen, dass du ihnen neue Perspektive zeigst, dass sie sich trauen, wieder auf den Berg zu gehen und den gedeckten Tisch zu sehen im Tal. Ja, dass sie ihn sehen mit deiner Güte, diesen Tisch, der gedeckt ist, mit deiner Gnade und mit deiner Schönheit. Gott, lass uns neu verstehen, dass das Abendmahl ein Mahl der Gemeinschaft ist, wo wir als Christen zusammenkommen, sei es hier im Gottesdienst, sei es täglich zu Hause, als Familie oder wo wir Freunde einladen. Gott, wir beten, dass du uns einen neuen Horizont schenkst und dass du uns klar machst, wie wichtig es ist, dass wir als Einheit uns an deine Rettung erinnern. Gott, und darüber hinaus bete ich für alle, die dich noch nicht kennen, dass sie genau das erleben, dass sie genau das erleben, dass du vor dem Tod rettest, dass du unsere Fehler, unsere Fehltritte vergibst, dass du gnädig bist, dass du liebst, dass du niemanden verurteilst oder verdammst, dass wir zerbrochen zu dir kommen dürfen. Ich bitte, dass ja, die Suchenden das wirklich erleben und dass sie einen Schritt auf dich zugehen. Gott, komm jetzt in die nächste Lobpreiszeit. Offenbar uns mehr ein Stück von deinem Himmel. Offenbar uns mehr von deinem Geist. Lass uns ja sehen, was du noch zu bieten hast hinter dem Horizont. Lass uns lernen, dass am Tisch Gemeinschaft ist. Und lass uns erkennen, dass auch jetzt im Lobpreis Gemeinschaft ist. Dass in dem Danksagen, in dem dich preisen, deine Herrlichkeit unter uns ist. Gott, so bete ich, dass du wirkst, dass du die Songs nutzt, um die Predigt sacken zu lassen. Und dass wir es spüren dürfen, dass du hier bist, dass du gut bist und dass du Gott bist.